Letzten Sonntag haben wir eine Predigt zum Abschluss der Allianz Gebetswoche von Carsten Künzel gehört, in der es um ein Wort, besser gesagt, in der es um einen Namen geht, der bei vielen, ja, oder von vielen überschätzt wird oder unterschätzt wird und von einigen aber richtig erkannt wird. Einige haben verstanden, was dieser Name für eine Kraft und für eine Macht hat. Die meisten von euch wissen es, es geht um Jesus Christus. Dieser Name steht über allem, was uns als Christen ausmacht. Auf diesen Namen sind wir getauft und gehören zu ihm. Jesus Christus steht für alle Zusagen, die Gott im Alten Testament gemacht hat. Und der Name steht für all das Gute, was nach Himmelfahrt passiert ist. Jesus Christus, so haben wir gehört, und wenn wir mit ihm unterwegs sind, wissen wir es ja auch, ist der Name, der über allen Namen steht. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist der, der uns in unserer Unterschiedlichkeit vereint. Dem es egal ist, aus welchem Hintergrund kommen, aus welcher beruflichen Schicht, aus welcher sozialen Schicht, ob wir alt oder jung sind, er vereint uns durch den Glauben an ihn. Sein Name ist so mächtig, dass die Pforten der Hölle erbeben, wenn er auch nur genannt wird, und jede Macht der Finsternis erschreckt, wenn sie seinen Namen hört. Der Name Jesus Christus ist meistens von uns so gut bekannt, dass wir vielleicht vergessen haben oder nicht mehr ganz vor Augen haben, was dieser Name eigentlich für eine Kraft hat und was seine Macht in dieser Person steht. Jesus Christus ist nämlich derjenige, der dich ganz besonders gern hat. In den letzten 2 Monaten habe ich angefangen, mir wieder das Hörbuch von Die Hütte anzuhören. Und als ich kurz vor dem Ende war, ist mir eine Stelle aufgefallen, die mich dazu geführt hat, zu dem Text zu kommen, den wir heute miteinander lesen wollen. Und damit ihr ein bisschen hineinkommt in das, was mich dazu geführt hat, lese ich euch ein Stück aus dem Buch vor. Dann tauchte rechts von Mac und Sarah Yu Jesus aus der Dunkelheit auf und ein gewaltiger Begeisterungssturm brach los. Er war in ein einfaches, strahlend weißes Gewand gekleidet und trug eine einfache, goldene Krone auf dem Kopf. Aber er war durch und durch der König des Universums. Er ging durch die Gassen, die man für ihn gebildet hatte. Es war ein Pfad zum Zentrum der Schöpfung. Ja, Jesus selbst war das Zentrum, der Mensch, der Gott ist und der Gott, der Mensch ist. Licht und Farben tanzten und woben einen Teppich der Liebe aus, auf dem Jesus vorwärts schreiten konnte. Manche riefen Worte der Liebe, während andere in schweigender Anbetung die Hände hoben. Viele warfen sich bäuchlings vor ihm nieder. Alle Wesen, aber die eine Stimme hatten, sangen ein Lied unendlicher Liebe und Dankbarkeit. Diese Szene spielt sich zum Ende des Buches ab, wo Mac, der Hauptperson, eröffnet wird, mit wem er das Wochenende verbracht hat. Mac ist in dem Buch eine Person, die Gott treffen darf, in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in diesem Part, den ich vorgelesen habe, kriegt er die Augen für einen Moment ganz geöffnet für die himmlische Wahrheit, die hinter allem steckt. Und da spielt sich diese Szene ab, wie die Schöpfung Jesus anbetet, wie die Farben, die Bäume, die Natur und die Menschen und Tiere alle anfangen, Gott zu preisen und Jesus den Weg freimachen, um ins Zentrum zu gehen. Das hat mich so fasziniert, dass ich in der Bibel geschaut habe und natürlich im Neuen Testament ganz viel und in den Evangelien über Jesus gefunden habe, aber mir dann eine Stelle aufgefallen ist, aufgrund des Textes, den der Achim vorhin gelesen hat, da steht nämlich in Vers 47, wo Paulus das zitiert, ein Verweis auf Jesaja 49. Und in Jesaja 49 habe ich einen faszinierenden Text gefunden. Ich lese euch die ersten 7 Verse. Hört mir zu, ihr Küstenbewohner! Merkt auf, ihr aus fernen Völkern, der Herr hat mich von meiner Geburt an berufen. Ja, im Mutterleib hat er meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund zu einem scharfen Schwert gemacht. Im Schatten seiner Hand hat er mich verborgen. Er hat mich zu einem scharfen Pfeil gemacht, den er in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Diener, Israel. Durch dich will ich mich verherrlichen. Ich antwortete, aber alles, was ich tue, scheint mir nutzlos. All meine Anstrengungen war umsonst und vergeblich. Doch es ist die Sache meines Herrn, meine Mühe zu verantworten. Er wird mir Gelingen schenken. Und jetzt spricht der Herr, er, der mich im Mutterleib zu seinem Diener geformt hat, dass ich Jakob zu ihm zurückführe und dass ich Israel bei ihm sammle. Für ihn bin ich wertvoll. Mein Gott ist meine Kraft. Er sagte, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder zu versöhnen und aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Dies sagte der Herr, der Erlöser und Heilige Israel, zu demjenigen, der von den Menschen verachtet und von den Heiden verabscheut wird, zu dem, der ein Diener von Tyrannen ist. Könige werden es sehen und anerkennen. Fürsten werden es beobachten und sich niederwerfen, weil der Herr seine Treue erwies, indem er dich erwählte. Ich muss zugeben, dass der Text aus Jesaja 49 für mich auch beim ersten, zweiten und auch dritten Mal nicht so ganz eindeutig war. Und deswegen habe ich gedacht, unterteile ich ihn in 4 Punkte, mit denen wir uns dem Text nähern können. Erstens, darf ich mich vorstellen, ich bin Jesus, der Diener Gottes. In den ersten beiden Versen stellt sich Jesus den Menschen vor. Er beschreibt sich als der von Gott Gesandte, der von Geburt an berufen ist, der schon im Mutterleib beim Namen genannt wurde, dessen Mund ein scharfes Schwert ist und der zu einem scharfen Pfeil in dem Köcher Gottes ernannt wurde. Bevor der Diener Gottes, der Messias, geboren wurde, hat Gott sich schon zu ihm bekannt und ihn erwählt. Darum ist es nicht verwunderlich, dass Jesus, der ja der Sohn Gottes ist, sich mit diesen Worten vorstellt. Wenn wir in Gemeinde aufgewachsen sind und die üblichen Stationen von Kindergottesdienst, Jungscha, biblischen Unterrichts, Jugend und manchen Hauskreisen durchlebt haben, dann haben wir schon viele Bilder von Jesus mitbekommen. Wir haben schon viel gelesen und auch viel gehört über ihn. Ich finde es besonders spannend, im biblischen Unterricht oder in der Jugend über Jesus zu reden, weil da schon klare Bilder da sind und weil man über diese Bilder ins Gespräch kommen kann und diskutieren kann. Interessant ist es, wenn man in Kindergottesdienst und Jungscha unterwegs ist, da sind Bilder, die geformt werden von den Geschichten, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erzählen. Da kann man noch ein wenig mitformen und merkt, wie unterschiedlich ist und da ist das Bild noch nicht ganz klar, aber ab einem gewissen Alter haben auch Jugendliche und junge Erwachsene ein klares Bild von Jesus. Und nimmt man diese Vorstellungen, die da sind, und vergleicht sie mit dem, die Jesus hier von sich gibt, dann passen einige. Dann sind das einige Sachen, wo wir sagen, ja, passt. Aber es gibt auch das ein oder andere Bild, was hier von Jesus gezeichnet wird, was vielleicht doch nicht ganz so passt oder nicht zu dem, wie wir es verstehen. Was für uns wohl am einfachsten ist, sind die Aussagen von Gott gesandt, im Mutterleib mit Namen genannt und von Geburt an berufen. Das sind die Aussagen, die wir beispielsweise in der Weihnachtsgeschichte gehört haben, die ja vor circa einem Monat hier gespielt hat und auch genannt worden ist. Das sind Inhalte, die sich in den 4 Evangelien wiederfinden. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt durch die Reihen meiner Jugendlichen fragen würde, würde auch der ein oder andere die Stelle kennen, wo das steht. Nicht mit Versangabe, aber grob. Knifflig wird es bei den Aussagen wie, er hat meinen Mund zu einem scharfen Schwert gemacht und er hat mich zu einem scharfen Pfeil in seinem Köcher gemacht. Jesus stellt sich als Schwert vor und als scharfer Pfeil. Er stellt sich aber deswegen so vor, weil seine Worte und seine Taten klar sind. Ein scharfes Schwert, so sagt man, durchgleitet alles wie Butter. Um solche Vergleiche ziehen zu können, lohnt es sich gewaltig, mal die vier Evangelien wieder zu lesen. Ich weiß, Carsten hat dazu letzte Woche angehalten und ich kann das auch nur empfehlen. Wenn wir die vier Evangelien lesen, dann erkennen wir, was gemeint ist mit dem Schwert und mit dem Pfeil. In den Streitgesprächen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten finden wir nämlich das scharfe Schwert als die klaren Worte von Jesus, wo er aufzeigt, was Menschen gemacht haben und was Gott gewollt hat mit den Geboten. Mit seinen Worten und seinem klaren Handeln ist er derjenige, der immer ins Schwarze trifft, so wie man es sagt, wenn man beispielsweise vom Dartspielen oder Bogenschießen spricht. Er trifft immer auf den Punkt. Und diese Nachricht damals, wo er den Punkt getroffen hat, hat er auch den Puls der Zeit getroffen. Er hat in das Leben der Menschen direkt hineingesprochen. Und diese Nachricht und diese Botschaft war befreiend. Und genau das Gleiche können wir heute auch erleben und erleben wir, wenn wir das Neue Testament ernst nehmen und die Botschaft von Jesus. Für uns, die wir das kennenlernen durften, die wir schon das Neue Testament lesen konnten und die wir die Botschaft verstanden haben und Jesus angenommen haben, dürfen wir wissen, was die nächsten zwei Verse sagen, und zwar, dass sie erfüllt sind, weil er zweitens unsere nicht ganz so geheime Geheimwaffe ist. Hier bekennt er, dass Gott ihn zum Diener einsetzt. Zum Diener, durch welchen er handeln will und durch welchen er sich verherrlichen will. Und in aller Göttlichkeit spricht Jesus selbst aus, dass es ihm nutzlos erscheint, wenn er alles aus eigener Kraft versucht. Deshalb bekennt er, dass alles nur funktionieren kann, wenn Gott ihm Gelingen schenkt und sein Handeln zur Sache Gottes erklärt. Und die Sache Gottes ist und bleibt. Für uns ist das schwer zu verstehen, weil wir eventuell nicht glauben können, dass Jesus sich selbst als unvorbereitet fühlt, beziehungsweise noch schlimmer, dass er von sich selbst meint, es scheint alles nutzlos, was ich mache. Lasst uns mal die prophetischen Worte aus Jesaja 49 mit den eingetroffenen Berichten aus Johannes 5 vergleichen. Weil Jesus am Sabbat einen gelähmten Mann heilte, forderten die Pharisäer ihn auf, das zu erklären. Jesus entgegnete: Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Weil er in den Augen der Pharisäer dadurch nicht nur das Gesetz des Sabbats gebrochen hat, sondern auch Gotteslästerung betrieben hat, wollten sie ihn nun noch entschlossener umbringen. Und weil er das mitbekommen hat, entgegnet er diesen Vorwürfen mit den Worten: Ich sage euch, der Sohn kann von sich selbst aus nichts tun. Er tut, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil er es dem Vater tun sieht. Dinge, über die ihr staunen werdet. Hier haben wir den Beweis, dass sich genau das erfüllt hat, dass Jesus von sich sagt: Ich aus mir kann nichts tun, ich tue nur das, was ich den Vater tun sah oder tun sehe. Und genauso wie er damals angekündigt hat, in Jesaja schon prophetisch vorausgesagt hat, dass er nichts ohne die Beziehung zu seinem Vater tun kann, so sagt er uns durch diesen Text aus Johannes 15 und durch das, was folgt, dass wir auch nichts ohne die Beziehung zu ihm machen können, aber dass wir aus der gleichen Kraftquelle schöpfen können. Da er selbst Gott ist, kann er folgende Worte aus Johannes 15 sprechen: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann aus sich selbst keine Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir können aus der gleichen Kraftquelle schöpfen, aus der Jesus geschöpft hat, aus der Beziehung zum Vater, weil er uns die Beziehung wieder ermöglicht hat in dem, was er getan hat am Kreuz und durch seine Auferstehung. Uns, die wir aber einen nichtjüdischen Hintergrund haben, ist das alles nur möglich, weil Gott ihn selbst drittens für mehr bestimmt hat. Im fünften Vers werden nochmal die Aussagen zusammengeführt in Jesaja 49. Da wird nochmal zusammengeführt, was passieren wird und wie er sich vorstellt. Er endet mit den Worten, mein Gott ist meine Kraft. Weil Gott dich aber ganz besonders gern hat, lässt er es nicht auf sich beruhen und lässt es nicht stehen daran, nur Israel und Gottes Volk wieder zu sich zu holen, sondern er spricht in Vers 6, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zu mir zurückzuführen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Speziell der letzte Teil dieses Auftrages Gottes an seinen Sohn veranlasst die Nachfolger Jesu dazu, die frohe Botschaft Gottes allen Nichtjuden auch zu verkünden. In der Lesung haben wir gehört, ja, diesen Teil aus Apostelgeschichte 13, Vers 47, wo Paulus das sagt und die Reaktion daraus, dass sich Menschen freuen, die Nichtjuden sind. Durch diese Worte haben Paulus und Barnabas frei und offen bekennen können, dass das Evangelium nicht ausschließlich nur für Juden ist, sondern für jeden Menschen, weil Gott die ganze Welt retten will. Gott reicht es nämlich nicht, dass Jesus nur sein geliebtes Volk zurückholt. Nein, er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Daher erweitert er den Auftrag an Jesus, das zu erfüllen, dass alle Menschen die Botschaft hören können. Das passiert, weil Christus für mehr bestimmt worden ist. Weil Christus für mehr bestimmt worden ist, sind dann nicht auch wir für mehr bestimmt? Wie steht es mit dir in deiner Schule, deiner Ausbildung, deiner Arbeit und in deiner Familie? Hast du dort das Gefühl, dass man dich als Kind Gottes wahrnimmt? Wissen deine Klassenkameraden, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Familie überhaupt, dass du sonntags morgens hier hingehst und nicht ausschläfst? Oder dass du im biblischen Unterricht und die Jugend gehst? Weißt du, dass du durch den Sieg, den Christus errungen hat, zu mehr bestimmt bist, als ein einfaches 0815-Leben zu leben? Wir sind, wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen und uns auf seinen Namen hintaufen lassen, eine neue Schöpfung, nicht äußerlich, aber innerlich. Und diese neue Schöpfung hat Christus zu mehr bestimmt, als einfach nur da zu sein. In Johannes 14, Vers 12 heißt es, wer in mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue und die ich getan habe. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Wir sind also zu mehr bestimmt, weil wir an Jesus Christus glauben. Und weil wir an Jesus Christus glauben, wissen wir, dass er durch seinen Heiligen Geist immer in uns ist und wir uns dann vor nichts mehr fürchten brauchen, ebenso wenig mit Menschenfurcht erfüllt sein müssen. Denn, viertens, seine Schande ist unser Sieg. Dies sagt der Herr, der Erlöser und der Heilige Israel zu demjenigen, der von den Menschen verachtet und von den Heiden verabscheut wird. Zu dem Mann, der ein Diener von Tyrannen ist. Könige werden es sehen und anerkennen. Fürsten werden es beobachten und sich niederwerfen, weil der Herr seine Treue erwies, indem er dich erwählte. Gott selbst sagt voraus, dass Jesus von den Menschen verachtet werden wird. Aber auch, dass sich Könige und Fürsten vor ihm beugen und niederwerfen werden. Die ganze Schande, die Jesus erleiden musste, indem er sich hat auspeitschen lassen und den schlimmsten Tod hat sterben müssen, hat ihm nichts ausgemacht, weil er wusste, für wen er das tut. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Durch den heutigen Predigttext aus Jesaja 49 erkennen wir, dass Jesus schon viel, viel, viel früher wusste, was auf ihn zukommen wird. Wir erfahren sogar, dass er es selbst voraussagt und dass Gott ihn darüber hinaus klarstellt, dass es kein Zuckerschlecken wird, sondern er sogar von denen verabscheut und verachtet wird, für die er leiden muss. Wir, die wir in der Zeit nach Ostern, Himmelfahrt und Pfingst leben, dürfen nicht nur das Alte Testament und in dem Alten Testament die Prophetien entdecken, die auf Jesus hindeuten. Nein, wir dürfen auch die Berichte aus dem Neuen Testament lesen, wo sich das erfüllt hat. Wir dürfen wissen, dass Jesus Christus nicht nur für uns, nicht nur für das geliebte Volk Gottes gekommen ist, sondern für uns und für alle Menschen und uns dadurch den Sieg über das Leben und den Tod in der Sünde geschenkt hat. Jesus Christus tat das alles, weil er dich ganz besonders gern hat. Jeden, der hier ist und jeden, der heute Morgen keinen Gottesdienst besucht. Das lässt uns doch hoffnungsvoll in das neue Jahr blicken, in die Möglichkeiten und in die Chancen, die wir haben dieses Jahr, ganz besonders durch unser Jubiläum. Wollen wir dann nicht oder wollen wir genau deshalb mit den Worten von Paulus aus Römer 1, Vers 16 bekennen? Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Der Name Jesus Christus wird uns dieses Jahr noch häufiger begegnen. Er wird bestimmt sehr häufig von uns im Gebet angerufen werden. Lass uns dieses Jubiläumsjahr und dieses Jahr an sich dazu nutzen, ihn vor allem den Menschen zu verkünden, die seinen Namen noch nicht gehört haben und von denen er selber sagt, dass er sie ganz besonders gern hat und von denen er noch weniger will, dass auch nur einer verloren geht, sondern dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.